Du kannst dich auf der einen Seite mit einer Entwicklungshilfe nach Äthiopien reisen und nach Spendengeldern zu sammeln und auf der anderen Seite ein Eisbecher für 1.000 Euro essen. Das hat mich so abgekotzt. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Hey, na? Willkommen zu einer neuen Folge Baby Gut Business. Ich habe das Gefühl, ich fange jeden Podcast gleich an und wollte heute mal einen unkonventionelleren Einstieg wählen. Ich habe mir gedacht, das Jahr neigt sich jetzt so langsam dem Ende und entlang der aktuellen Situation können wir vielleicht alle einfach ein schönes Interview, eine schöne Erfolgsgeschichte, was fürs Herz vielleicht sogar gebrauchen. Und dazu habe ich mir Sarah Nuru eingeladen. Sarah Nuru, ist das nicht die von Germany's Next Topmodel? Korrekt, aber die Sarah hat in den letzten Jahren eine extrem interessante Entwicklung durchgemacht. Und wenn ich dem Podcast eine Überschrift geben muss, was ich tatsächlich sowieso immer tun muss, würde ich sagen, es geht in den nächsten 60 Minuten um Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau eines Social Businesses. Was das genau ist, das erklärt euch Sarah später. Aber sie war, wie gesagt, die erste Person, die mit 19 Jahren als erste Person of Color Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Und das war insofern besonders, dass sie damit natürlich viele Mädchen und Frauen weltweit inspiriert hat, an sich zu glauben und ihren Weg zu gehen. Dann gab es aber ein Schlüsselerlebnis und das hat sie total zum Umdenken gebracht, berührt, und das teilt sie gleich auch im Interview mit uns. Sie hat nämlich gemeinsam mit ihrer Schwester 2016 nochmal selber gegründet. Und das ist insofern besonders, weil sie selber gar keine unternehmerische Erfahrung hatte, sich das alles selber aneignen musste. Und ja, auch dieses ganze Thema Social Business 2016 sicherlich auch noch nicht so in aller Munde war, beziehungsweise an Relevanz öffentlich auch eingenommen hat, wie es das vielleicht heute tut. Und ja, Sarah und ich versuchen euch dafür ein bisschen zu begeistern und euch zu erklären, vor allem was das ist, was dahinter steckt und wie man eventuell auch einen kapitalistischen Ansatz in den Nachhaltigkeitskontext bringen kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend und bereichernd und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit einem sehr emotionalen, tollen Interview mit Sarah Nuru. Ganz kurze Werbeunterbrechung, bevor es losgeht. Und zwar wird diese Folge präsentiert von Annemarie Börlind. Viele denken, glaube ich, immer noch bei Naturkosmetik an so ein altes, verstaubtes Regal im Drogeriemarkt, an nicht wohlriechende Produkte mit keinem schönen Packaging und so weiter. Annemarie Börlind ist anders und zeigt vor allem, dass Naturkosmetik extrem cool, innovativ und vor allem nachhaltig sein kann. Und das weiß ich deswegen so genau, weil sie mir insofern sehr nahe stehen, da ich sie Influencer-Marketing-seitig schon beraten habe. Ich durfte dort einen Workshop machen und wir im letzten Jahr eine der, ja, man kann schon sagen, ein Award-Winning, denn wir haben Awards damit gewonnen mit unserem Kommunikationsansatz, mit einer Co-Creation im Influencer-Marketing. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Dazu findet ihr unendlich viel auf meinem LinkedIn-Profil zum Beispiel. Die Gründerin Annemarie Lindner hat damals gesagt, was ich nicht essen kann, kommt mir nicht auf meine Haut. Und das ist bis heute so ein bisschen Unternehmensphilosophie oder die komplette Philosophie. Und deswegen sind die Inhaltsstoffe sehr, sehr besonders. Und ja, ich stand da selbst schon am Brunnen, aus dem das Wasser gewonnen wird für die ganzen Produkte. Und ich habe vor allem zwei Favorites. Das sind natürlich die Annemarie Börlind Augenpads, die wir im Rahmen dieser Co-Creation mit Novalanolov, also mit Farina, im letzten Sommer, also schon 2 Jahre in Folge, veredelt haben. Vielen vielleicht besser bekannt als die goldenen Augenpads. Aber es gibt noch ein zweites Knallerprodukt im Sortiment, was meines Erachtens auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat bis jetzt. Und das ist das Körperöl. Und das ist vor allem im Winter, also wenn ihr das auftragt, fühlt sich das praktisch an wie so ein super flauschiger Bademantel, der euch ummantelt, weil es wird so warm auf der Haut und es ist super angenehm. Also nicht so eine kalte Bodylotion, sondern so ein richtig, richtig schönes, warmes Gefühl. Und ich kann euch empfehlen, das mal auszuprobieren. Ihr bekommt natürlich auch einen Rabattcode mit ANNI20 auf das gesamte Sortiment, 20% bis Ende Februar sogar. Könnt ihr alles nochmal in den Shownotes nachlesen und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, Sarah, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast.
Hihi. Ja, ich freue mich auch, dass es jetzt geklappt hat. Also ich habe überlegt, wann das letzte Mal war, als wir uns begegnet sind. Das muss im Sommer gewesen sein.
Ich weiß es noch ganz genau. Das war in Berlin auf dem Rooftop vom Hotel de Rome und das war ein Female Empowerment Event, wenn man so möchte.
Stimmt, genau. War ganz schön. Und ich kannte nur deine Stimme und konnte dann so eins und eins zusammenrechnen und dachte mir, oh, das bist du. Und
das war ganz lustig. Warte, das muss ich jetzt mal fragen. Erkennt man Stimmen so krass? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Nee, doch, ich glaube, ich habe mir nämlich, meine Schwester hat mir deinen Podcast empfohlen im Winter vor ein paar Jahren. Meinte, oh, das ist so toll. Und Sarah, wenn du da mal zu Gast bist, dann hast du es wirklich geschafft. Ich so, oh, okay. Und habe mir eine Folge angehört und war dabei beim Langlaufen in den Bergen. Und dann dachte ich mir so, oh, deine Aussprache ist so gut und so klar und so. Und deswegen, als wir uns dann begegnet sind, kam das mir wieder.
Okay, das ehrt mich total. Ich hatte nie Sprechtraining, muss ich sagen. Ich habe immer einfach versucht, klar und deutlich und gut zu sprechen. Das habe ich mir selber beigebracht.
Ja, super, weil ich nuschel leider und verschlucke Worte und das ist deshalb bewundere ich. Ich mag das, wenn Leute das können und denke ich mir, Mist, ich müsste das auch mal irgendwie üben.
Ich muss immer sagen, ich habe das lange unterschätzt. Ich dachte, habe das gar nicht als ein Talent angesehen. So, also das kam wirklich erst im Zuge dieses Podcasts und den habe ich auch nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe so eine schöne Stimme, sondern ich dachte, ja, da geht's dann nur um den Inhalt, den ich sage und da fühle ich mich am wohlsten, wenn man mich nicht dabei sieht, aber das ist natürlich ein schönes Kompliment, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Wo sitzt denn du da gerade, wo erwische ich dich? Ich sehe Sarah nur auf dem Bildschirm.
Ja, ich bin im Homeoffice in Zürich. Ich pendel zwischen Berlin und Zürich, also ich mache es genau falsch. Ich lebe in Zürich, aber arbeite in Deutschland und nicht andersrum und bin gerade zu Hause. Nach einer langen Woche unterwegs sein, bin ich richtig froh, endlich wieder in meinen vier Wänden zu sein. Also man wird so ein bisschen asozial. Also ich glaube, habe das Gefühl, seit dem Lockdown bin ich das gar nicht mehr gewohnt, unter Menschen zu sein. Und ich hatte jetzt irgendwie verschiedene Veranstaltungen und Meetings. Und ich bin so ausgelaugt, dass meine Batterien jetzt erstmal wieder aufgeladen werden müssen. Und früher war das so mein Daily Business. Also ständig auf 120, wie sagt man, also einfach so ein mega Vollgas durchs Leben zu gehen. Und ich merke das jetzt schon, dass das mit einem macht, wenn man eben für sich sein konnte und ein bisschen runterfahren konnte.
Aber hast du das vermisst? Also das Unterwegssein, die Events, die Leute treffen? Oder sagst du, das war eher mein Ding, jetzt auch anderthalb Jahre so ein bisschen social gedistanced zu sein?
Ich habe es total genossen. Ich habe nämlich immer gedacht, ich kann gar nicht ohne, weil man, wenn man so ein Hamsterrad ist, gerade wenn man so in Berlin, auch in der Startup-Szene oder diesen ganzen, wie du gesagt hast, Female Empowerment, dann es lebt auch davon, dass man im Austausch ist, dass man sich trifft und all das. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt in die Schweiz ziehe, dann verpasse ich so vieles und all das. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich wahrscheinlich niemals hierher gezogen wäre. Wäre der Lockdown nicht gewesen und ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's allen so. Also ich verpasse rein gar nichts und habe es auch wirklich genossen, einfach mal Energie
zu tanken. Aber ist das Berlin? Oder ist das diese Startup-Szene? Weil ich habe natürlich auch ein großes Netzwerk, vor allem natürlich an Frauen, die in Berlin irgendwie was gegründet haben oder die Ex-Gründerinnen sind. Und die berichten eigentlich alle das Gleiche. Also dass das sehr kräftezehrend ist und dass man so ein bisschen immer das Gefühl hat, weil man so viel mitbekommt, was alle anderen machen, dass man häufig ein Selbstwertproblem bekommt, weil man nie das Gefühl hat, man macht genug, weil alle anderen gefühlt immer mehr machen als man selber.
Ja, es ist spannend. Also ich muss sagen, ich habe, es ist interessant, immer wenn ich so ein Podcast bin, geht das ganz schnell gleich in Therapie. Ich habe das Gefühl so, weil ich hab so einen Coach, mit dem ich regelmäßigen Abständen mich auch immer treffe, jetzt alles remote mache. Und dann war das ganz lange auch ein Thema, dieses ständige Gefühl haben, dabei zu sein und mitzurennen. Und also das, was du gerade gesagt hast, ja, das habe ich auch total gespürt. Und ich genieße es richtig, jetzt in der Schweiz zu sein, weil ich habe hier niemanden, der das Gleiche macht wie ich. Alle haben so einen klassischen 9-to-5-Job, was eher langweilig ist, aber ich finde das toll. Also das dreht sich nicht alles darum, was ich mache, wer ich bin, und man definiert sich nicht über das, was man tut, sondern es sind so ganz andere Themen im Mittelpunkt, und die Arbeit ist Mittel zum Zweck. Das Leben und die Freizeit hat einen viel höheren Stellenwert. Und das kannte ich aus Berlin überhaupt nicht. Da war immer diese Selbstverwirklichung und weiter, höher, besser, ständig Mittelpunkt.
Mhm. Wie sieht denn jetzt so ein ganz typischer, jetzt haben wir heute Dienstag, dann können wir beim Dienstag bleiben. Wie sieht denn so ein typischer Dienstag in dem Leben von Sarah Nuru aus aktuell?
Ich bin ja im Homeoffice, ich habe einen eigenen Büroraum, also wirklich gefühlt 6 Schritte von meinem Bett zu meinem Büro. Wir haben jetzt ein kleines Team von 6 Mitarbeitern mit meiner Schwester und mir. Und wir arbeiten über Slack und über Zoom miteinander. Und ich bin meistens, um 10 Uhr fängt es an, dass wir alle am Schreibtisch sind. Dann checken wir ein und sagen, hi, wie war der Morgen und all das. Und dann geht's eigentlich schon in Terminen. Also ich habe dienstags meine Schuhe fixe mit der Abteilung von Nuru Bummen, also Jessie, die kümmert sich um Fundraising, Kommunikation. Und dann sprechen wir da über, was gerade so ansteht. Wir haben natürlich so verschiedene To-Dos, die wir haben, die wir dann abarbeiten, schauen, wo stehen wir gerade. Dann mache ich meinen E-Mail-Account auf, das ist irgendwie über Platz mit einfach ganz vielen verschiedenen Anfragen und unbeantworteten E-Mails, die ich dann versuche abzuarbeiten oder bewusst zu ignorieren. Und sitze eigentlich von 10 bis um 18 Uhr am Schreibtisch, mache zwischendrin wie jetzt einen Podcast, habe aber dann auch viele Zoom-Meetings, entweder mit Kunden, mit Steuerberater, Anwälten, und ja, das ist eher unspektakulär und
die unsexy Seiten des Unternehmerinnentums. Ja. Würdest du eher sagen, dass du strukturiert oder chaotisch bist?
Also zum Glück siehst du nur so einen kleinen Teil von mir. Also mein Schreibtisch ist so überladen mit irgendwelchen Ordner und ungeöffneten Briefe und geöffneten Briefen. Also ich bin leider sehr chaotisch. Das ist eine Eigenschaft. Ich arbeite dran, so ein bisschen strukturierter zu sein. Ich versuche immer wieder verschiedene Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, wie man irgendwie, ich habe auch, dein Podcast hat mir geholfen, hier und da mal zu gucken, wie man so ein bisschen mehr strukturierter sein kann, auch eben, wenn man selbstständig ist und niemanden hat, der einem sagt, was zu tun ist, sondern man selber sich organisieren muss. Gerade auch in meinem Fall, ich habe ja jahrelang aus dem Koffer gelebt und bin von A nach B gereist, habe meine Jobs gemacht und am Ende war der Tag, also war es vorbei. Also es war nie ein ongoing Prozess. Und ein Unternehmen zu führen, ein Unternehmen zu gründen und aufrechtzuerhalten, ist ein never ending Prozess. Und das ist etwas, was ich echt lernen muss und immer noch am Lernen bin, richtige Prioritäten zu setzen, aber auch bei all dem auch zu gucken, dass ich auch richtige Pausen mache und nicht währenddessen, ich habe hier neben meinem Laptop mein Müsli stehen und wir haben es, keine Ahnung, 14 Uhr und habe ich immer noch nicht fertig gegessen, weil ich nicht richtig zum Frühstücken komme, sondern alles irgendwie parallel mache. Zum Glück sieht man das auf Instagram und nach außen nicht, wie es innen drin manchmal aussieht. Aber ich bin eher der Typ kreativ chaotisch.
Apropos Instagram und Co., welche Rolle spielt denn Social Media in deinem Leben?
Puh, ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Social Media. Auf der einen Seite aus jetzt unternehmerischer Sicht mit Nuru Coffee, Nuru Bummen ist das Beste, was uns passieren kann und passieren konnte, weil man unabhängig ist von großen Fernsehsendern, unabhängig von Medien, sondern man selber eben Storytelling betreiben kann und die Konsumenten direkt erreichen kann. Was mit mir persönlich als die Person in der Öffentlichkeit Sarah Nuru betrifft, ist es, finde ich, sehr schwierig, weil Social Media daraus ausgelegt ist, dass man möglichst viel von seinem Privatleben zeigt, Menschen bespaßt, unterhält, mitnimmt. Und das ist meines Erachtens ein komplett Fulltime-Job, das ich gar nicht so tragen kann, weil ich eben, wie eingangs erwähnt habe, mit so ganz vielen anderen Sachen beschäftigt bin, dass ich überhaupt keine Zeit und auch nicht die Nerven habe, ständig am Ball zu bleiben und ich auch gar nicht so gut darin bin. Also ich merke, dass ich das gar nicht kann, so weil wir so Stories in die Kamera reden. Ich kriege jedes Mal von meinen Geschwistern irgendwelche Nachrichten. Lass es, Sarah.
Das ist so komisch, weil so du gemein. Ja eigentlich auch eine TV-Persönlichkeit bist oder du man immer so denn das Vorurteil hat, wenn man über das Fernsehen bekannt wird, dass Leute dann so mit so einer Kamera gar kein Problem haben. Aber ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man der eigene Regisseur des Lebens wird oder sein soll. Weil man nicht nur ein Fragment zeigt oder die Person, die man gerade in der Öffentlichkeit ist, sondern wirklich, ja, wie du schon sagst, die Leute möglichst privat oder scheinbar privat an sich heranlässt. Ich glaube, das ist einfach eine andere Ebene, die man da aufmacht.
Total. Und ich muss sagen, also wenn ich... Also ich bin richtig gut darin, also da will ich gar nicht angeben, aber das ist einfach die Erfahrung, die ich sammeln konnte über die Jahre hinweg. Sobald eine Kamera, professionelle Kamera da ist und ein Redakteur hinter der Kamera steht und mir Fragen stellt und das, dann funktioniere ich auf Knopfdruck, dann weiß ich ganz genau, was ich zu sagen habe und so weiter. Aber sobald ich die Kamera selber halte und wie du sagst, die eigene Regie bin, das ist für mich ganz schwierig, weil es ist zu nah irgendwie. Ich kann besser damit umgehen, wenn ich weiß, ich bin jetzt Sarah, die Person in der Öffentlichkeit, mache jetzt meinen Job, wie wenn ich dann zu Hause auf der Couch die Kamera hinhalte und die plötzlich von der privaten Sarah zu dieser öffentlichen Sarah werde und dieser Übergang nicht da ist und ich als private Sarah eigentlich total schüchtern bin, auch wenn man das jetzt nicht auf Anhieb meint, aber eher zurückhaltend und ich prahle nicht gern mit meinen Sachen. Also ich weiß, was ich erreicht habe. Ich weiß, was für tolle Sachen ich machen darf und erleben darf. Aber ich finde, ich habe eine persönliche, nicht Abneigung, aber es ist mir unangenehm, das zu präsentieren und zu sagen, ah, jetzt habe ich das gemacht, jetzt bin ich übrigens hier und da. Es ist mir, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass ich das Konzept Social Media noch nicht so gut
also
verstanden.
Also Sarah, nur um dir die Angst zu nehmen, du darfst jetzt eigentlich die nächsten 40 Minuten auf jeden Fall mal richtig prahlen.
Oh, okay. Oh je, jetzt muss ich...
Ja, du bist okay. Eingeladen zum Prahlen praktisch.
Wären wir jetzt im Studio, wäre es was anderes. Jetzt bin ich immer zu Hause in meinem Büro neben meinen ganzen Rechnungen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut kann.
Siehst du, jetzt erwische ich dich im privaten Umfeld im Podcast nämlich noch. Das, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Also, ich habe ein bisschen was über dich nachgelesen. Vor allem auch irgendwie so ein bisschen wie, wo du geboren bist, und zwar in Erding. Und ich habe extra nachgeguckt, 35.000 Einwohner, kommt das hin?
Ja, das kommt hin. Mhm.
Es kommt auch für meine Geburtsstadt hin, tatsächlich. Ich bin auch in so einem kleinen Dorf groß geworden. Du bist, wie gesagt, Erding ist Bayern und du bist Tochter äthiopischer Einwanderer. Praktisch.
Genau. Mhm.
Quasi. Und jetzt habe ich irgendwie mitbekommen, dass deine Geburt schon in Erding irgendwie ein Highlight war und irgendwie was ganz Besonderes und du direkt irgendwie in den Nachrichten damit warst. Was hat es denn damit auf sich?
Also es war so, dass meine Mutter, die kam Mitte der 80er Jahre, 1985, mit meinen zwei Geschwistern, mich gab es damals noch nicht, eigentlich nach Grünbach, das ist nochmal ein Vorort von Erding, und da haben nur 200 Menschen gelebt. Und meine Mutter kam da an und das nächstgrößere Krankenhaus war in Erding und da bin ich zur Welt gekommen. Und ja, es war eine Sensation, weil ich das erste schwarze Baby war, das in einem Erdinger Krankenhaus zur Welt kam und die lokale Zeitung darüber berichtet hat und so stolz drauf war, dass Erding jetzt mit ihren 35.000 Einwohner so international ist und sie jetzt auch ein schwarzes Kind zur Welt gebracht haben. Und wir haben das damals, also heute werde ich, wenn ich darauf angesprochen werde, heißt es, oh Gott, wie rassistisch, dass die das so extra betonen. Und ich muss sagen, dass wir das überhaupt nicht so empfunden haben. Ich weiß noch, wie meine Eltern Zeitungsartikel ausgeschnitten haben, in so eine Klarsichtfolie reingelegt haben und mit Stolz aufbewahrt haben, weil die Menschen froh waren, dass es mich jetzt gab. Und ich sage immer so scherzhalber, also ich war schon seit meiner Geburt eine Schlagzeile, haha. naja, kann man so oder so deuten.
Wolltest du denn immer schon berühmt werden? War das dein Ziel im Leben?
Nein, überhaupt nicht. Also man hat ja kein Gefühl dafür, was es bedeutet, berühmt zu sein. Also das war immer weit weg. Ich weiß aber, dass meine Eltern, gerade meine Mutter, die war schon sehr supportive, was ihre vier Kinder, ich habe ja drei Schwestern, wir sind vier Mädchen, junge Frauen im Haushalt gewesen. Und immer wenn zum Beispiel die Oscar-Verleihungen waren oder irgendwas, irgendeine Verleihung, und dann hat man gesagt, oh, wie schön die sind. Und ich als kleines Kind am Boden saß, wenn meine Mutter mir die Haare geflochten hat, dann hat sie immer gesagt, ach Gott, nee. Wenn ihr mit all den Kleidung und Make-up, ihr werdet 3000 Mal schöner und ihr könnt das alles auch, wenn ihr wollen würdet. Und hat uns immer so bestärkt, dass das gar nicht so weit weg ist und dass es alles mehr Schein als Sein ist. Und deswegen war das für mich, es war nie erstrebenswert. Es war auch nie der Plan gewesen, dass mein Leben so verlaufen wird.
Ja, ist deine Mama dein größtes Vorbild? Also hat sie dich irgendwie stark beeinflusst auch in der
Zeit?
Ja,
absolut. Ich finde, es ist immer so klischeehaft, wenn man sagt, ja, meine Mutter. Aber es ist tatsächlich so einfach im Hinblick, ich finde es immer schwierig, Menschen als Vorbilder zu nennen, die ich nicht kenne. Weil man sieht ja in der Öffentlichkeit immer nur einen Bruchteil von dessen, wie Menschen wirklich sind. Und meine Mutter kenne ich. Und ihr Leben, wie sie durchs Leben gegangen ist, als junge Frau alleine nach Deutschland zu kommen, ohne die Sprache zu sprechen, mit zwei Kindern, sich einer ganzen fremden Kultur anzupassen, es innerhalb wenigen Monaten zu schaffen, dass diese ganzen 200 Leute, die sie im Dorf anfangs wieder weghaben wollten. Es gab wirklich Versammlungen, wo sich alle getroffen haben und gesagt haben, die Frau soll wieder weg, die soll wieder dahin gehen, wo sie herkam. Und sie es irgendwie geschafft hat, all diese Menschen vom Gegenteil zu überzeugen und die meine Mutter dann in kürzester Zeit ins Herz geschlossen haben und auch wie sie uns Geschwister erzogen hat als selbstbewusste Frau. Und ich muss auch dazu sagen, mein Vater hat natürlich auch einen großen Einfluss. Das ist nicht alles Verdienst meiner Mutter. Der wird öfters vergessen. Aber natürlich orientiert man sich als Frau immer eher mit der eigenen Mutter als mit dem Vater. Zumindest ist es bei mir so. Und auch die Lebenseinstellung, die meine Mutter hat, ist etwas, die ich sehr vorbildlich finde.
Das klingt nach einer richtig tollen Frau, Sarah. Und einer richtig starken Frau und total inspirierend. Also
ja,
ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Weil
ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also es ist etwas, vor 2 Jahren durfte ich ein Buch schreiben und da war das erste Mal, wo ich meine Eltern interviewen musste, wir haben immer morgens beim Frühstückstisch über Afrika und ihre Flucht nach Deutschland gesprochen. Das war immer allgegenwärtig, aber im Auftrag des Buchs und in der Recherche musste ich wirklich tief eintauchen und habe meine Eltern, speziell meine Mutter, über Wochen interviewt und gesprochen. Aber anders, wenn du einen Auftrag hast und ein Ziel hast, Informationen rauszubekommen, da habe ich auch nochmal meine Mutter mit ganz anderen Augen und ganz anderem Bewusstsein wahrgenommen und kennengelernt und verstanden, zumindest einen Bruchteil davon verstanden, was es bedeutet, wirklich fremd zu sein. Also sie und mein Vater haben mir und meinen Geschwistern ja so viel geebnet. Also ich hatte gar keine Anfeindungen so verspürt, weil meine Eltern mussten die Kämpfe austragen. Als ich zur Welt kam, da war meine Familie schon etabliert. Man kannte sich. Das war nicht mehr neu. Und all das ist natürlich prägend.
Ja, und ich finde, es kommt auch immer mehr über so eine Familiengeschichte ja häufig raus, wenn man selber älter wird. Also ich habe das so ein bisschen ganz anders mit meiner Oma, die im ehemaligen Deutschland vertrieben wurde im Zweiten Weltkrieg. Also die ist so ein richtiger, die hat halt den Krieg so richtig mitbekommen. Mhm. Und das war halt auch immer allgegenwärtig zum Beispiel. Und ich musste ganz häufig daran denken, wie viel Schicksal doch da drin steckt. Also was denn passiert wäre, wenn ein Faktor irgendwie anders gewesen wäre und die hätte sich nicht dazu entschlossen, in deinem Fall vielleicht nach Bayern zu gehen, sondern ganz woanders hin. Und dein Leben wäre komplett anders verlaufen über 2 Generationen und vielleicht hätte es dich nicht mal gegeben. Also ich finde, dass immer so Familiengeschichten sehr die können einem auch voll viel Kraft geben und sehr viel Motivation und Drive auch am Ende so ein bisschen.
Also extrem. Ich finde, dass ich heute mit einem Selbstbewusstsein durch die Welt gehe, hat natürlich mit meiner Erziehung zu tun, wie meine Eltern uns das Leben vorgelebt haben und auch, was für Werte sie uns vermittelt haben. Es hieß, ich habe viele Freunde mit Migrationshintergrund, die nicht das Glück hatten, Eltern zu haben, die einen bestärkt haben und gesagt haben, ihr könnt alles werden, was ihr wollt, nutzt die Chancen, die wir nicht bekommen haben, stattdessen eingetrichtert bekommen haben, weil wir Ausländer sind, weil wir anders sind, müssen wir uns 100% mehr anstrengen. Also man kann es ja sehr negativ beladen oder als was Positives sehen. Und meine Eltern haben sich für diesen positiven Weg entschieden, dass wir auch immer unsere Kultur gefeiert haben. Mich persönlich stört die Frage, woher kommst du? Überhaupt nicht, weil ich stolz bin, woher ich komme, weil meine Eltern auch mit einem Stolz ihre Kultur trotz der Anpassung und der Integration in Deutschland, aber mit einer Selbstverständlichkeit weitergelebt haben und uns Kinder gezeigt haben, dass Raum für beide Kulturen da ist und dass wir uns nicht entscheiden müssen für das eine oder das andere. Und das ist... dafür bin ich extrem dankbar und da merkt man eben, was familiäre Einflüsse mit einem machen.
Ja, apropos Stolz, du bist ja dann tatsächlich Model geworden. Jetzt switchen wir direkt mal in die nicht mehr ganz so Gegenwart, aber so Richtung 2009 und hast Germany's Next Topmodel gewonnen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was das bedeutet, denn eine meiner besten Freundinnen hat dieses Jahr gewonnen.
Ach, wirklich?
Also auch ist ein unfassbarer Zufall.
Mhm. Lustig.
Deswegen habe ich das so ein bisschen, ich war dann auch der Kontakt, den sie anruft während der Sendung und war dann beim Finale dabei und so weiter. Also bin da sehr nah dran gewesen, auch an diesen Prozessen und so weiter. Witzigerweise. Ist das noch was, also dieser Sieg damals, ist das noch was, worauf du stolz bist heute? Oder willst du das eigentlich lieber aus deinem Lebenslauf rausstreichen, radieren, wenn du könntest?
Auf der einen Seite bin ich extrem stolz drauf, weil ich das manchmal überhaupt nicht fassen kann, dass ich mal Teil von so einem Format war und mich in einem Millionenpublikum also so exponiert habe und dann das auch noch gewonnen habe. Das macht mich dann schon stolz und ich werde nie vergessen, woher ich komme und auch, was für Türen es mir überhaupt ermöglicht hat, zu öffnen. Also mein Tun und all das, was ich heute mache, hätte es in dieser Form erst gar nicht, wäre gar nicht möglich gewesen ohne die Sendung und meinen Sieg. Ich sage nicht, dass der Sieg dafür verantwortlich ist, wo ich heute bin. Das mit Sicherheit nicht. Das habe ich mir alles nämlich selbst erarbeitet. Aber ich habe dahingehend ein Problem, wenn Menschen mich nur auf das reduzieren, auf meinen Sieg von 2009, das über 12 Jahre her ist, und mich nur als dieses Model wahrhaben wollen. Und ich hatte erst kürzlich, also ich glaube vorgestern, eine Begegnung, so eine blöde Begegnung mit einer Frau, die sich total über das Format aufgeregt hat und wie scheiße Germany's Next Topmodel doch sei und mich in so eine Situation gebracht hat, mich erklären zu müssen, als wäre ich die Repräsentantin dieses Formats und müsste und stellvertretend für alles sprechen. Und dann stört mich das, weil nur weil ich da mal mitgemacht habe, heißt es nicht, dass ich heute noch dahinter stehe oder selbst wenn, dass ich mich rechtfertigen muss für das Format. Und das ärgert mich dann, weil ich mich in diesen 12 Jahren deutlich weiterentwickelt habe und ich das manchmal schade finde, wenn dann nur die damalige Zeit zur Sprache kommt und wie denn Heidi sei und all das. Da denke ich mir, ich habe doch Besseres zu tun, als jetzt hier über etwas zu reden, was vor 12 Jahren mal passiert ist,
Ja, aber guck mal, das ist dann auch so eine unangenehme Sache. Denn Fragen, also wenn man das dann über eine andere Frau, blöd gesagt, auch gefragt wird, ja, soll ich die jetzt in die Pfanne hauen auch? Oder was wollt ihr jetzt von mir hören? Genau. Ne? Also das ist ja auch immer auf dieser Ebene total unangenehm.
Total, vor allem, ich muss auch meine, ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen und von meinen Erlebnissen. Und die sind eine ganz andere, wie es ja heute ist. Also ich glaube, die Formate, es ist immer noch ein gleiches Format, aber die Entwicklung ist eine ganz andere und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich da mitgemacht habe und dass ich da gewonnen habe, weil ich einfach heute nicht da wäre ohne diese Sendung. Aber fühle mich nicht in der Verantwortung, mich dafür rechtfertigen zu müssen. Und ich merke aber, dass ganz oft viele Menschen das von mir verlangen und das stört mich.
Mhm. Wie viele Jahre hast du denn dann eigentlich aktiv gemodelt danach?
Also ich habe 2009 gewonnen und habe bis 2013 aktiv gearbeitet, bis ich dann Ende 2013 gesagt habe, so jetzt war's das. Ich mache eine Auszeit. Ja. Was heißt eine Auszeit? Für mich war zu dem Zeitpunkt klar, ich möchte das nicht mehr machen. Ich möchte nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Ich möchte nicht, dass Menschen sich ein Bild über mich urteilen können und auch nicht mehr so auf Abruf sein, warten, dass andere Menschen mich gut finden, sondern ich möchte mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich möchte mich für Dinge einsetzen und meine Zeit Dingen widmen, wo ich 100% dahinter stehe. Und wusste das damals natürlich noch nicht, was das letztendlich sein sollte. Aber mir war klar, dass das, was ich jetzt bis dahin gemacht habe, so nicht mehr machen möchte.
Finde ich einen richtig guten Satz. Ich möchte nicht mehr darauf warten, dass andere mich gut finden.
Mhm.
Den muss ich mir merken. Der ist gut.
Ja, gerade als Model ist das Bestandteil des Jobs. Dass du bist nur so gut, wie andere dich finden. Und
ich finde, das kann man aber auf alles eigentlich auch so ein bisschen, fast schon auf jede Berufsgruppe so ein bisschen runterbrechen. Also lieber selbst die Dinge in die Hand nehmen, statt darauf warten.
Ja, das stimmt auch.
Jemand, ja. Ne? Was war denn dann letztendlich der Punkt? Also ich kann mir die Entscheidung, die ist, ich kann mir nur vorstellen, dass sie dir nicht leicht gefallen ist, weil am Ende ist das ja trotzdem ein sehr privilegierter Job, den man macht, der extrem gut bezahlt ist. Und wenn man für sich entscheidet, ich will das nicht mehr machen aus persönlichen Gründen, dann ist das ja schon ein Step, bei dem man dann auch auf sehr viel Geld verzichtet, im Zweifel auf Bestätigung, die man vielleicht über ein paar Jahre ja auch gewöhnt ist, die einem irgendwie was gibt. Was ist denn so Gravierendes passiert, dass du gesagt hast, boah, das ist jetzt das Schlüsselerlebnis, ich habe keinen Bock mehr?
Also es war eigentlich so ein schleichender Prozess, der relativ früh angefangen hat. Zeitgleich zu meinem Sieg hatte ich das Glück, dass ich mit einer Entwicklungshilfe namens Menschen für Menschen nach Äthiopien reisen durfte, in das Land meiner Eltern. Die haben mich eingeladen, die wollten mich als Jugendbotschafterin, dass ich mich für ihre Organisation einsetze und Aufmerksamkeit auf deren Projekte lege. Das erste Mal war ich im Landesinneren von Äthiopien, habe gesehen, was es bedeutet, wenn Menschen am Existenzminimum leben, wenn also Kinder standen knöcheltief im Schlamm ohne Schuhe, sind kilometerweit gelaufen, um eine Schule zu besuchen. Das aussah wirklich wie so ein Stall, mit keinem Fenster, wirklich sehr, sehr, sehr runter, also wie soll ich sagen,
Spartanisch,
ja, und also wirklich überhaupt nicht zumutbar. Und war plötzlich konfrontiert mit meinen eigenen Privilegien, nicht nur, weil ich gerade Germany's Next Topmodel gewonnen habe und gerade von ganzen Nationen gefeiert worden bin und nur noch irgendwie in 5-Sterne-Hotels unterwegs war, sondern auch mit den Privilegien, einfach in Deutschland geboren zu sein, mit einer Selbstverständlichkeit in die Schule zu gehen, Bildung zu genießen, den Wasserhahn aufzudrehen, da kommt Wasser und muss nicht irgendwie kilometerweit laufen und einen Krug schleppen mit literweise Wasser. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat mich so beschäftigt, aber ich konnte das nicht in Worte fassen und ich konnte das auch irgendwie nicht ganz annehmen. Mich hat das einfach nur extrem traurig gemacht, zu verstehen, wie ungerecht unsere Welt ist und auch, dass ich eigentlich wie im Lotto gewonnen habe. Also es ist ja ein Zufall. Also ich hätte eines dieser Kinder sein können, die ich am Straßenrand habe laufen sehen. Und das war immer so allgegenwärtig. Und es war so grotesk, nachdem ich im September in Äthiopien war, bin ich direkt von dort aus nach New York geflogen, zu meiner allerersten New York Fashion Week. Und das war, also die Kontraste hätten nicht größer sein können. Und ich habe, also für jedes Model ist das so, das Nonplusultra, endlich in New York stattzufinden und dort Jobs zu machen und auf der Fashion Week zu laufen. Und für mich war es die schlimmste Erfahrung eigentlich. Ich war dauerhaft traurig und konnte das alles gar nicht verarbeiten, weil ich gerade noch Menschen gesehen habe, die wirklich ums Überleben gekämpft haben. Und dann plötzlich in eine Stadt zu sein, wo man so im Überfluss ist, dass meine ganze Erfahrung und auch diesen Einstieg in diese Branche schon total überschattet hatte. Und das hat über die Jahre hinweg, in den 4 Jahren, immer wie so eine Wolke war das so über mich. Ich habe gerne die Jobs gemacht. Auf der einen Seite wusste ich, wie privilegiert ich bin, dass ich überhaupt diese Jobs machen darf, dass ich so überdurchschnittlich viel Geld verdienen durfte. Das war dann diese Zwickmühle, zu wissen, auf der einen Seite ist es keine Selbstverständlichkeit, sei dankbar, du weißt, woher du kommst. Also ich komme aus einfachen Verhältnissen. Das heißt, dass ich diesen Job machen darf und so viel Geld verdienen darf, ist mega und keine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, was zum Teufel tue ich hier? Ich werde hier gefeiert für etwas, nur weil ich bei einer Sendung mitgemacht habe. Ich habe eigentlich nichts geleistet und darf das Leben leben. Und ich habe mich dann so, das war etwas, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich so ein bisschen verklemmt, weil das so keine einfache Zeit war, weil ich so im Dauerzwiespalt war mit mir selber. Und das ging über die Jahre so weiter und ich habe das viel versucht zu ignorieren, habe trotzdem funktioniert und meine Jobs gemacht, aber hatte immer dieses große Fragezeichen, was ist meine Daseinsberechtigung? Warum bekomme ich diese Aufmerksamkeit? Warum habe ich das Glück und all das? Und habe aber dann auch gemerkt, ich muss was tun, weil ich dann angefangen habe, mich selbst irgendwie nicht mehr zu mögen, weil ich da so mitgemacht habe und es einfach so zugelassen habe und ohne eigentlich was Sinnvolles in meinen Augen zu tun. Und es gab dann einen Schlüsselmoment. Ich habe eine Sendung moderieren dürfen für einen großen Privatsender und bin wieder nach New York gereist und sollte den teuersten Eisbecher der Welt probieren. Es war eigentlich eine Sendung über, ich habe den teuersten Steak gegessen, das war auch mit Blattgold versehen. Darüber rede ich viel zu selten, weil es mir zu peinlich ist. Aber so ein Eisbecher mit Gold versehen ist auch schon sehr grenzwertig. Und ich sollte in dieser Sendung, habe ich diesen Eisbecher gegessen und habe dann suggerieren sollen, dass es toll und erstrebenswert ist. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment mich so geschämt habe und gedacht, was machst du da, Sarah?
Und für New York bricht Sarah mit allen Prinzipien.
Ich werde für euch nicht wie sonst immer von einem Casting zum anderen laufen, nein, sondern mir den Magen richtig vollstopfen.
Wow, that's strange.
Irgendwie komisch mit der fischigen Pfirsich-Eis-Gold- und Schokolade-Kombination.
Wow. Ich muss sagen, auch wenn es schweineteuer ist und ich mir denke, um Gottes Willen, ich esse Gold, und es gegen meine Prinzipien eigentlich ist, muss ich sagen, dass es wirklich gut schmeckt.
Du kannst dich auf der einen Seite mit einer Entwicklungshilfe nach Äthiopien reisen, was ich über die Jahre hinweg sehr aktiv gemacht habe, und nach Spendengeldern zu sammeln und auf der anderen Seite einen Eisbecher für 1.000 Euro essen und so tun, als wäre das erstrebenswert. Und wenn du das geschafft hast, wenn du das leisten kannst, bist du was. Und das ist doch, und das hat mich so abgekotzt. Also ich habe mich vor mir selbst irgendwie nicht geekelt, aber ich habe mir gedacht, was machst du da, Sarah? Und das sehen, also das ist das, was die Menschen von dir sehen. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen, weil ich kann da nicht mehr mitmachen. Und es geht nur so, also solange ich nichts verändere, bin ich in diesem Hamsterrad. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, das war's. Ja, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, sorry.
Nee, es ist super, weil es ist ja letztendlich auch dieses ich glaube, dieses schlechte Gewissen, was man häufig hat, vielleicht, wenn man vor allem in verschiedenen, und du lebst ja, oder es hört sich so an, als ob du in verschiedenen Welten lebst. Es ist ja gar nicht unbedingt nur diese Welt zwischen dem Eisbecher für 1000 Euro in New York und Fashion Week und dieses super high Fashion, Leben im Fünf-Sterne-Hotel, sondern und versus Entwicklungshilfe, sondern du hast ja noch ein Leben dazwischen, genau, in der du die persönliche Sarah bist, wenn die Kamera aus ist. Dann hast du noch das Leben mit deiner Familie. Du hast gesagt, du bist nicht überprivilegiert groß geworden. Also es sind ja verschiedene Ebenen, total, verschiedene Persönlichkeitsebenen, die da halt aufgemacht werden. Und ich glaube, das ist halt irgendwann vielleicht auch einfach zu viel für einen Menschen, ne? Also, dass man sagt, hey, ich bin in mir selber ein Widerspruch.
Ja, vor allem mit Anfang 20. Also ich weiß nicht, das kennen nicht wahrscheinlich nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, die das Gefühl haben, man will die Eltern stolz machen oder man will die Chancen, die man hat, nutzen. Das habe ich ganz stark. Also in diesem Zwiespalt zu sein, jetzt waren so viele Faktoren, enttäusche ich meine Eltern, wenn ich das jetzt einfach hinschmeiße, aber kann ich noch im Spiegel gucken, wenn ich eigentlich das, was ich tue, total beschissen finde. Und eben so viele Faktoren, die da mit einhergehen.
Ja, und letztendlich machst du jetzt was ganz anderes.
Ja.
Und zwar Kaffee. Superschnelle Werbeunterbrechung für Blinkist. Wie wäre es, wenn ihr das nächste Mal im Auto, beim Sport, beim Spazierengehen, vielleicht haben wir demnächst wieder alle ein bisschen mehr Zeit zum Spazierengehen, Zwinker, statt einem Podcast mal einen Blink hört. Und ein Blink ist eine Buchzusammenfassung, in der Regel eine Sachbuchzusammenfassung in 15 Minuten. Auf www.blinkist.de/babygutbusiness und Blinkist mit K in der Mitte erhaltet ihr nach wie vor 25% auf das Jahresabo. Und ihr könnt das aber auch natürlich einfach 7 Tage umsonst ab jetzt kostenlos testen. Einfach mal reinschauen, ob das was für euch ist. Und passend zur Folge würde ich euch empfehlen, einfach mal in der App den Begriff Nachhaltigkeit einzugeben. Dann bekommt ihr Shortcasts. Das sind ganz knappe Zusammenfassungen von tatsächlich Podcasts. Ihr bekommt kuratierte Listen, wo ihr praktisch einmal richtig Deep Dive in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen könnt. Ihr bekommt aber auch einzelne Titel vorgeschlagen und, was relativ neu ist bei Blinkist, für alle, die jetzt wirklich noch mehr Informationen zu einem Thema suchen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich habe einen ganz besonderen Tipp für euch, der auch in dem Kontext vielleicht sehr gut passt. Und zwar ist das neueste Werk von Frank Schätzing. Das heißt, was, wenn wir einfach die Welt retten? Und es geht um den Klimawandel, der so ein bisschen wie eine Art Thriller beschrieben wird. Und wir sind alle praktisch die Akteure, die in diesem Thriller mitspielen. Und ja, ich mag sowieso die Schreibe von Frank Schätzing schon seit Der Schwarm total gerne und kann euch dieses Buch bzw. diesen Blink des Buches sehr ans Herz legen. So, und schaut doch gerne mal auf www.blinkist.de/babygutbusiness bei dem Angebot vorbei. Und jetzt geht's weiter. Und letztendlich machst du jetzt was ganz anderes.
Ja.
Und zwar Kaffee.
Genau, ich hab so, oh, endlich habe ich so meine Bestimmung gefunden. Ja, genau. Gemeinsam mit meiner
Kaffee?
Schwester. Wie bitte?
Hast du immer schon gerne Kaffee getrunken oder wie kommt... Also hat sich das einfach aus strukturellen Gründen in Äthiopien so ergeben, weil Kaffee da ein großes Business ist? Oder warum Kaffee?
Also ich habe Kaffee relativ spät angefangen zu trinken. Also bei uns zu Hause war der Kaffee immer allgegenwärtig. Wie gefühlt bei jeder äthiopischen Familie wird zu Hause eine Kaffeezeremonie zelebriert. Also meine Mama, die macht bis heute jeden Mittwoch, röstet sie auf offenem Feuer, auf so einem Camping-Bunsenbrenner, tatsächlich in der Wohnung, ja, röstet sie die grünen Bohnen und malt diese und dann wird es dreimal aufgebrüht und als Zeremonie getrunken mit der Familie, mit Nachbarn. Also die Kinder durften das nicht trinken, erst mit 18 oder so tatsächlich. Aber das war schon immer so ein Bestandteil meines Erwachsenwerdens und auch meiner Kindheit. Aber es war eher so, dass ich habe mit meiner Schwester damals in einer WG gewohnt, in Prenzlauer Berg. Und gerade in der Zeit, wo ich in dieser Umbruchsphase war, wo ich wusste, ich will das Modeln nicht mehr machen, brauche aber eine neue Herausforderung, einen Job und einfach auch irgendwie etwas, das mich erfüllt, war es zufällig ein Buch, das mir ein Freund geschenkt hat mit der Aufschrift Start Something That Matters. Also tu was, das zählt. Und in dem Buch beschäftigt sich der Autor mit dem Konzept des Social Business. Also die Geschichte von Toms. Ich weiß nicht, ob du die Schuhe kennst.
Ja.
Genau. Mit jedem Paar Schuh wird ein weiteres Paar Schuh an bedürftige Menschen gespendet. Und ich fand das so spannend, dass ich mich immer mehr mit dem Thema Social Business auseinandergesetzt habe. Und dann sind wir relativ schnell auf Kaffee gekommen, weil wir für uns war klar, dass wir das mit dem Land Äthiopien verbinden wollen, mit dem Land unserer Eltern, auch einfach aus der Historie heraus, dass ich immer wieder in Äthiopien war und auch zu dem Zeitpunkt nach Äthiopien gereist bin und auch nach einer Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell gesucht habe, weil ich gemerkt habe, auch im Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisationen, wie sich das Spendenverhalten der Menschen über die Jahre auch verändert haben. Die Bereitschaft von Spenden ist in der älteren also bei Älteren viel höher als bei den Jüngeren. Und ich das Konzept des auf die Tränendrüse und auf die Barmherzigkeit von Menschen zu hoffen nie mochte, sondern ich wollte, dass man aus einer anderen Motivation heraus Gutes tut und nicht um sich irgendwie über andere zu stellen oder besser zu fühlen oder ein schlechtes Gewissen zu lindern. Und so kamen wir eben auf das, fand ich, das Social Business Prinzip durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun so spannend. Und da war eben Kaffee so naheliegend, weil der Kaffee ist das größte Exportgut Äthiopiens und auch das Ursprungsland des Kaffees. Und da war für mich und Sali eigentlich klar, okay, es wird Kaffee. Wir waren super naiv. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie viel Arbeit dahinter steckt, auch überhaupt keine Ahnung, wie dominiert dieser Markt schon ist. Und dass am Ende eigentlich, wenn wir ehrlich sind, kein Mensch auf noch eine Kaffeemarke gewartet hat und schon gar nicht von zwei Schwestern keine Ahnung haben.
Sarah, weißt du, wie viel ein Durchschnittsdeutscher, eine Durchschnittsdeutsche am Tag an Kaffee trinkt? Wie viele Tassen?
Also am Tag, kann ich nur von mir ausgehen, aber ich weiß, dass zum Beispiel 162 Liter Kaffee im Jahr getrunken wird. Das muss man sich mal vorstellen. 162 Liter. Und das ist mehr, wie Wasser getrunken wird und natürlich Bier. Wobei Bier auch schon sehr ordentlich ist.
Aber irgendwie muss ich gerade an mein eigenes Verhalten denken. Und ich trinke auch mehr Kaffee manchmal als Wasser.
Ja, oder eben. Es geht mir leider auch, also das heißt leider, ich muss jetzt eigentlich etwas Positives verkaufen, aber nein, ich versuche schon, es gibt ja nicht umsonst im Café immer eine Tasse Kaffee mit einem Wasser, aber ich versuche jetzt meinen Konsum so ein bisschen dass es moderat ist, weil ich einfach auch sehr viel berufsbedingt testen muss und da sowieso schon sehr viel trinke, dass ich dann zum Beispiel abends auf mein Espresso, was ich früher sehr viel getrunken habe, jetzt verzichte. Nicht, weil ich nicht schlafen kann, das kann ich trotzdem, aber einfach dann auf nicht mehr wie 4 Tassen am Tag versuche zu trinken.
Ja, guck mal, dann bist du die Durchschnittsdeutsche. Deutsche trinken nämlich 3,6 Tassen im Durchschnitt am Tag Kaffee. Fand ich enorm viel, muss ich sagen. Aber ich gehöre dazu auch.
Aber ich glaube, ja, es ist wirklich das beliebteste Heißgetränk der Deutschen und das auch zu Recht. Also es ist wie Wein, muss man den Kaffee eigentlich betrachten. Wobei die Kaffeebohne noch viel mehr Geschmacksnoten hat als der Wein, aber einfach viel schlechter vermarktet wurde in der Vergangenheit als Wein. Also ist ja auch die Bohne ist ja der Kern einer Frucht und der Kaffeekirsche. Und je nach Anbau, wo es angebaut worden ist, hat es auch ganz viele Geschmacksnuancen von Zitrus und irgendwelchen, ich höre jetzt lieber auf. Ja.
Ich würde gerne nochmal einen besonderen Fokus auf diesen Aspekt des Social Business legen, weil das etwas ist, was ich für sehr zukunftsgewandt halte. Also es steht natürlich bei euch, wie du selber gesagt hast, nicht der Profit, der reine Profit im Vordergrund. Der Profit ist aber trotzdem wichtig, sagst du ja. Also es geht darum, ein soziales Business aufzubauen. Das heißt, es muss schon profitabel sein. Es hilft keinem, wenn es nur gemeinnützig ist am Ende. Es muss skalierbar sein. Es soll in irgendeiner Form aber trotzdem nicht ausbeuten. So, was bedeutet das für dich? Also wie vereinbarst du vielleicht aber auch diesen Aspekt des kapitalistischen Ansatzes, sage ich mal, mit dem supersozialen? Das sind ja eigentlich zwei Dinge, die, wie man in der Theorie sagt, nicht unbedingt so gut along gehen oder unbedingt gut zusammenpassen.
In der Theorie, das meint man und das wird man immer so eingebläut. Wobei ich der Meinung bin, dass es durchaus miteinander einhergehen kann und eigentlich auch zukunftsweisend sein müsste, dass man eben sowohl wirtschaftlich aktiv ist und profitabel, aber auch trotzdem sozial Verantwortung übernehmen kann. Und in unserem Fall ist das so, dass 50% unserer Gewinne in unseren Verein Nuro Women fließt, den wir extra dafür gegründet haben. Und der wiederum Mikrokredite, Trainingskurse und Schulungen an Frauen vergibt, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, sodass wir den Kreislauf nicht nur schließen können, sondern einfach auch aufrechterhalten können, weil wir der Meinung sind, eben, dass man durch wirtschaftliches Handeln auch Gutes tun kann und dass das nicht voneinander, dass man das nicht trennen muss und dass es nicht nur Social Responsibility, dass man mal einmal im Jahr was spendet und gut ist, sondern dass man wirklich, also bei uns ist es so, dass das Soziale ist über dem Wirtschaftlichen und das Wirtschaftliche ist immer dem Sozialen untergeordnet. Und das heißt natürlich, wenn wir nach Äthiopien gehen, dass wir mit den Bauern Preise verhandeln, aber wir letztendlich, das sagen wir denen nicht, aber das sage ich jetzt dir und den Zuhörern. Es ist aber so, dass wir natürlich die Preise, die uns aufrufen, die zahlen wir auch, weil das unser persönliches Anliegen ist und warum wir Nuro Coffee überhaupt gegründet haben, ist nicht, weil wir in erster Linie ein Kaffee-Business starten wollten, sondern weil wir durch, der Kaffee ist der Mittel zum Zweck, um Gutes zu tun. Das heißt, wir zahlen immer die Preise, die Bauern uns auch vorgeben. Natürlich gucken wir, dass wir, je mehr wir bestellen, dass wir dann auch Rabatte bekommen. Aber wir haben natürlich ein Interesse daran, möglichst viel Kaffee zu verkaufen, denn nur so können wir wiederum was zurückgeben und in die Frauenprojekte investieren. Und wir haben zwar gesagt 50% unserer Gewinne, aber wenn man so ein bisschen von BWL Ahnung hat, kann man Gewinne natürlich auch immer wieder beeinflussen, indem man irgendwelche Investitionen macht und so weiter. Haben wir uns aber selbst verpflichtet, dass wir gesagt haben, mindestens aber ein Kilo pro Verkauf, also mindestens ein Euro pro verkauften Kilo fließt in unseren Verein. Das heißt, selbst wenn wir, weil wir jetzt zum Beispiel viel mehr Mitarbeiter einstellen, also wir haben viele Jahre lang ein sehr, sehr kleines Team gehabt, Sali und ich und eine Werkstudentin, so dass wir eben möglichst geringe Ausgaben haben und dann einen Gewinn haben und dann was und somit eben schon was zurückgeben können, was ja nicht so üblich ist bei einem Start-up, dass man schnell Gewinne erzielt. Dass wir aber gesagt haben, gerade jetzt, wo wir wachsen, dass wir unabhängig davon was zurückgeben wollen und das dann eben mindestens pro 1 Euro pro verkauften Kilo abgehen, sodass unabhängig von den Gewinnen wir handeln können.
Jetzt machst du das ja zusammen mit deiner Schwester. Wie ist denn die Rollenverteilung bei euch? Also als so zwei Unternehmerinnen. Wer macht was?
Also ich sage immer, Sally macht alles, ich mache nichts. Nein, Scherz. Das würde ich jetzt unterschreiben, würde sagen, ja, genau so ist es. Nein, das ist es aber nicht. Sally ist operativ im Daily Business viel mehr in Charge, auch weil sie in Berlin ist und ich zwischen Berlin und Zürich pendel. Sie macht, also wir sind beide für den Einkauf zuständig, was das Sourcen des Kaffees betrifft. Das heißt, wir fliegen zusammen nach Äthiopien, suchen gemeinsam den Kaffee aus. Aber die ganze Logistik und die Abwicklung, dass der Kaffee hierher kommt, übernimmt die Sali. Ich bin mehr für die strategische Ausrichtung, für die Entwicklung von Nuro Coffee zuständig und auch mehr operativ bei Nuro Women. Das heißt, ich bin im Austausch mit unseren Implementierungspartnern vor Ort, die unsere Projekte umsetzen. Und dann haben wir natürlich jetzt auch Teammitglieder, die dann für Kommunikation mache auch mehr ich, Öffentlichkeitsarbeit auch ich, das ist ja, glaube ich, eher klar. Aber Personalwesen, das macht zum Beispiel auch die Sali. Und Budget, das machen, Budget machen wir zusammen.
Jetzt klingt das so für mich, als ob du entlang der letzten 20 Minuten, die du geredet hast, so total das gefunden hast, wofür du brennst. Du hast dieses Buch gelesen, dann war dir irgendwie klar, ich will ein Social Business machen. Dann hast du so ein bisschen auf deine Familiengeschichte und deine Herkunft geschaut und dann war relativ schnell klar, so das könnte es sein, wofür ich so richtig brenne. Was würdest du anderen jungen Menschen raten, die vielleicht damit noch ein bisschen unsicher sind, die sagen, hey, ich weiß gar nicht so richtig, was meine Passion ist. Wie findet man das, wofür man richtig brennt? Was sind so Faktoren, die man sich mal anschauen kann im eigenen Leben vielleicht?
Ich glaube, was immer hilft, ist, wenn man über einen längeren Zeitraum immer noch an einer Idee so festhält. Es ist ja ein Prozess von einer Idee zur Vision und dass es dann wirklich auch Hand und Fuß hat. Ich habe gemerkt, dass sobald ich angefangen habe, Menschen davon, von meiner Idee zu erzählen, dass es immer realer wurde. Und man braucht natürlich einen langen Atem, egal was man macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn man etwas starten möchte, dass man wirklich dahinter steht. Und weil es werden so viele Steine entlang des ganzen Weges immer wieder hingestellt, sodass man zurückgeworfen wird und all das, die Selbstzweifel sowieso hat, dass man an die Sache, unabhängig allem, wirklich glauben muss. Und bei mir war das so, ich habe wirklich überall wie so Zeichen gesehen. Ich habe angefangen mit mich im Social Business, plötzlich habe ich nur noch Social Business gesehen, egal wo ich hingegangen bin. Ständig wurde ich damit konfrontiert und ich wurde wie dahin, es kam irgendwie alles so auf mich zu, vermeintlich, aber ich war natürlich total ausgerichtet auf meine Idee und auf das Konzept des Social Business. Deswegen glaube ich, hilft es, wenn man bewusst beobachtet, was spricht mich an, was kommt immer wieder in mein Gedächtnis, was ist da, was mich motiviert, was mich was mich bewegt und auch so eine Vorfreude. Also ich weiß nicht wieso, aber ich wusste schon ganz früh, dass das irgendwie funktionieren wird. Auch als ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie der Kaffeehandel überhaupt funktioniert, wusste ich, dass das, ich hab so fest davon dran geglaubt. Und ich glaube, wenn man etwas hat, woran man wirklich so sehr glaubt und auch überhaupt keine Ahnung hat, wie das funktioniert, lohnt sich es schon, dran zu bleiben. Und es heißt nicht, dass es von heute auf morgen passiert, ganz und gar nicht. Aber dass man, glaube ich, es hilft, dran zu bleiben. Und Schritt für Schritt.
Jetzt hast du eingangs gesagt, du hast auch ein Business-Coaching gemacht, zum Beispiel, oder du machst es aktuell und hast dir höchstwahrscheinlich das Allermeiste irgendwie auch ein bisschen selber beigebracht, wie man unternehmerisch tätig ist. Wo kommt das Know-how her? Kannst du auch so ein Business-Coaching empfehlen? Frage für eine Freundin.
Also ich finde, also was mein Coach macht, das ist sehr viel, der hat uns sehr geholfen, Sali und mich, also auch so, wann sind wir Schwestern, wann sind wir Geschäftspartner, unsere Rollen zu finden, auch miteinander richtig zu kommunizieren, und aber auch viel mehr dieses, bin ich noch on track, warum mache ich das, was ich tue? Also das ist weniger, wie baue ich jetzt ein Unternehmen auf? Das haben wir uns tatsächlich alles selber aufgebaut, im Sinne auch, keine Ahnung, ob wir es richtig machen. Ich habe nie in einem richtigen Unternehmen gearbeitet, deswegen weiß ich gar nicht, wie die Strukturen sind. Deswegen, ich habe immer gedacht, es sei was Negatives. Heute weiß ich, dass es was Positives ist, weil das uns nicht einschränkt und wir sehr intuitiv so handeln, wie wir es für richtig halten und da nicht so in Schubladen denken und letztendlich wir kein Unternehmen für jemand anderen, also natürlich Unternehmenskultur ist ja für uns da, damit wir morgens gerne aufstehen und an der Sache dranbleiben und unser Handeln auch vorantreiben. Und das haben wir uns tatsächlich irgendwie selber beigebracht. Und der Coach hat uns geholfen, nicht zu zweifeln. Dass es, weil ich, anfangs war das immer, oh Gott, ich weiß nicht, ob das richtig, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht gelernt, ich habe es nicht studiert und voller Selbstzweifel und hatte immer das Gefühl, ich muss ganz viele Bücher lesen, die mir sagen, wie was zu laufen haben. Und durch diesen Coach habe ich verstanden, dass wir uns erlauben dürfen, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es für uns richtig anfühlt. Auch wenn es heißt, ja, dass ich jetzt in Zürich bin und das Team in Berlin. Das hat auch Jahre gedauert, dass ich mir das erlaube. Darf es, was heißt das für das Unternehmen? Und auf deine Frage zurückzukommen, ich würde das schon empfehlen, einen Sparring-Partner zu haben, der außerhalb ist von der eigenen Unternehmensstruktur, womit man sich auch austauschen kann über die eigenen Selbstzweifel, Unsicherheiten. Und das hat mir sehr geholfen und hilft mir nach wie vor.
Kannst du dich so an den besten Tipp von deinem Business Coach erinnern? Was hat dir so am allermeisten geholfen?
Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich muss alles machen. Ich muss alles selber machen und alles selber lernen und aneignen. Und mein Tipp, den ich bekommen habe, der mir wirklich geholfen hat, dass es okay ist, sich Expertise anzuschaffen, dass ich nicht alles machen muss, dass ich nicht alles wissen muss und dass ich mir für Dinge, die ich nicht sofort mir aneignen kann, mir externe Hilfe holen darf und dass es auch in Ordnung ist, wenn ich Cherrypicking mache und nur das machen möchte, worin ich gut bin und wo ich auch wirklich Freude darin habe, weil ich gedacht habe, naja, jetzt ist es mein Unternehmen oder unser Unternehmen, jetzt muss ich auch Scheiße fressen und alles Unangenehme auch machen und dass das nicht so ist, war ein super Learning und super Tipp, dass es okay ist, auch nur das zu machen, worin man meint, gut zu sein.
Ja, und was halt einem auch irgendwie liegt, ne?
Genau.
Und das ist ja auch ein Faktor, warum man dann wieder gerne morgen weitermacht und angetrieben ist. Es hat ja häufig auch sehr viel einfach mit Disziplin zu tun. Mhm. Das ist immer so ein bisschen das, was... Du hast ja selber eingangs gesagt, viele Leute kommen gerne zu mir und sagen, hey, wie schaffst du eigentlich deine ganzen Projekte und wie schafft man es irgendwie so ein bisschen strukturierter und organisierter zu sein? Da kann ich auf jeden Fall Tipps geben, aber es hat halt auch ganz viel einfach mit Disziplin zu tun. So. Und die brauchst du, um einfach jeden Morgen wieder anzufangen. Und auch wenn dich mal was umwirft, nochmal aufzustehen und es nochmal zu probieren. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ist mir auch nicht immer leicht gefallen. Also diesen Biss zu haben, wenn man eine Enttäuschung erlebt, ist trotzdem noch ein zehntes Mal zu probieren, so blöd gesagt. Aber man kommt relativ schnell an den Punkt, weil es ist ja auch sonst keiner da, der es macht. Mhm. Also bleibt es ja am Ende an einem selber hängen und dann muss man da durch. The only way out is through, sozusagen. Aber es ist halt auch einfach ganz viel Selbstdisziplin, glaube ich, am Ende.
Wobei man dann auch aufpassen muss, dass man nicht zu streng zu einem wird. Also dadurch, dass ich weiß, dass ich früher nicht so diszipliniert war, dass ich sehr, sehr streng zu mir sein kann, um dagegen zu wirken. Und das ist manchmal auch nicht so gut.
Ja, ich habe ein sehr schönes Zitat von dir oder deiner Schwester, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, gelesen. Denn wer in Frauen investiert, investiert auch in die Zukunft aller Menschen.
Ja, das ist ein schöner Zitat. Ist bestimmt von der Sally. Sie ist eigentlich viel schlauer als ich. Aber ich lasse mich nur nicht zu Wort kommen. Nein, Spaß.
Rollenverteilung, Sarah. Ihr seid beide in Unrollen. Das ist total okay. Das wäre schon fast ein schöner Abschlusssatz gewesen. Aber ich hätte noch eine epische Frage an dich, die ich jetzt versuche, allen Podcast-Gästinnen in den nächsten Wochen zu stellen. Was wird dir aus diesem Jahr ganz besonders in Erinnerung bleiben? 2021.
Oh, wow. Ich glaube, die Begegnung wieder, zwischenmenschliche Begegnung, das war nach dem letzten Jahr, wo es 2020 war ja jeder so irgendwie für sich und abgeschottet, habe ich das dieses Jahr gemerkt, als wieder die Grenzen geöffnet worden sind, man wieder das Leben so allmählich da war, wie sehr ich zwischenmenschliche Begegnungen schätze, wie sehr ich meine Familie, auch wenn sie mich oft nerven, wie sehr ich meine Familie liebe und auch wie schön es ist, Menschen um einen herum zu haben, die einem was bedeuten und andersrum auch man einem bedeutet.
Oh, ich habe tatsächlich doch noch eine Frage und die interessiert mich persönlich total. Das wird dann tatsächlich das grande Finale. Das war ja bisher schon sehr inspirierend. Du bist ja auch als Speakerin tätig. Also du nutzt ja auch irgendwie so ein bisschen Bühne als Plattform, um natürlich über das Social Business zu sprechen und so weiter. Mhm. Und als Speakerin vor allem auch viel darüber, wie man seine Träume persönlich erreicht. Haben wir heute auch ganz viel darüber gesprochen und wie toll es und wie wichtig es ist, auch an seine Träume zu glauben. Du hast ja jetzt eigentlich super viel erreicht. Du hast gemodelt, das, was du vielleicht als Kind immer machen wolltest oder das, was auf jeden Fall mit Sicherheit ein Traumberuf für viele da Frauen und Männer da draußen sein kann. Und du hast dein eigenes Unternehmen gegründet. Hast du selbst eigentlich noch Träume? Und wenn ja, welche?
Ich habe so viele Träume. Ich bin so jemand, the sky is the limit. Also ich habe ja leider zu viele Träume und dann muss mich meine Schwester mal runterbringen und sagen, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Ich habe so ein Vision Board vor mir und hab da so alles Mögliche drauf gepinnt. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar, weiß nicht, ob ich die jetzt erwähnen soll, obwohl.
Ja, natürlich.
Ich glaube daran, wenn man es erwähnt, dann passiert es auch.
Dann hau raus.
Also ich habe so, keine Ahnung, also das Nuru Coffee ist ja so der Anfang von hoffentlich vielem, das durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun und dass es mehrere Schränke gibt. Also Kaffee ist der eine, aber ich habe das Töpfern zum Beispiel angefangen. Das ist auch etwas, was ich sehr wichtig finde, dass man in regelmäßigen Abständen Zeit für sich findet. Und ich habe dieses Jahr ein Töpfer-Retreat machen dürfen. 4 Wochen lang, echt lang. Und habe das Töpfern gelernt in Italien. Und nur ein Traum von mir ist, dass irgendwann mal Frauen in Äthiopien die Töpferware, die Prototypen, die ich erstellt habe, dass diese Frauen diese in Serien produzieren und dass diese dann verkauft werden und natürlich den Frauen wieder zugutekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt ist die politische Lage in Äthiopien leider schrecklich mit dem Bürgerkrieg, aber ein Traum von mir war immer mal so Reisen anzubieten. Die Sali ist witzigerweise gelernte Reiseverkehrskauffrau. Das heißt, sie weiß, wie Reisen funktioniert und also das Land Äthiopien vielen Menschen zugänglich zu machen, das war auch mal so ein Traum. Und natürlich habe ich auch noch so persönliche Träume wie, ja, einfach Hühner zu haben, so random und so. Ist mega random.
Aber so jetzt kam jetzt so eine Pause und ich dachte so, jetzt kommt irgendwie was ganz anderes auf jeden Fall.
Ich weiß, ich muss selber lachen, weil es wirklich so ein geheimer Traum von mir ist, irgendwie so ein bisschen mal auf dem Land zu leben, irgendwie so die Vorstellung, so meine eigenen Eier zu sammeln, ist auch auf meinem Vision Board übrigens so ein Hühnerhaufen mit Eier.
Ist auch ultra cool. Ich sehe das in den Stories von Finn Klimans Freundin immer. Die haben auch Hühner und sammeln jeden Morgen frische Eier. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen auf jeden Fall. Aber da ich auch vom Land komme, ist das für mich gar nicht so ein... Das habe ich schon gehabt.
Ja, vielleicht ist manche Träume müssen auch gar nicht real werden. Also vielleicht ist es einfach nur ein Traum, der schön zu träumen ist.
Auf jeden Fall. Sarah, vielen, vielen Dank. Das war's.
Ja, danke auch.
Und stopp, bevor ihr jetzt abschaltet, noch ein kleiner Formatshinweis und zwar für einen neuen YouTube-Kanal, in dem es um Geld geht. Das Ganze nennt sich Money Motion und wird gehostet von Jennifer, der Finanzredakteurin bei Focus Money. Ich finde, das ist eine super gute Gelegenheit, sich zu fragen, weiß ich eigentlich, was meine Freunde verdienen? Weiß ich eigentlich, wie die ihr Geld anlegen? Wie die zum Beispiel ihre Altersvorsorge sichern? Ich hatte zuletzt genau so ein, in Anführungszeichen, etwas unangenehmes Gespräch beim Dinner mit meinen Freunden und Freundinnen und war ein wenig entsetzt, wie wenig Leute sich auch um die 30 rum mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Und ich möchte euch wirklich nochmal wärmstens ans Herz legen, das zu tun. Das kann Spaß machen und das muss gar nicht unangenehm und doof und langweilig und unsexy sein, sondern das kann, wie gesagt, auch extrem unterhaltsam sein. Und das eben zum Beispiel auf dem Money Motion YouTube-Channel vom Focus Money. Auf dem Moneymotion YouTube-Kanal lernt man, wie man adäquat über Geld spricht, vielleicht das auch mal im Freundeskreis anspricht und vor allem, dass Finanzthemen nicht mehr unbedingt so dröge und unsexy sein müssen, wie man das vielleicht von außen, ohne sich damit jemals befasst zu haben, vermuten mag. Finanzthemen haben nämlich viel mehr zu bieten und können vor allem richtig unterhaltsam, spannend und ja, einem auch ein bisschen Selbstbewusstsein und Sicherheit geben, würde ich schon fast behaupten. Schaut doch mal vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren persönlichen Finanzen. Unter www.money-motion.de findet ihr auch nochmal alle Infos. So, und jetzt bis in 2 Wochen.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.